Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Herzlich willkommen beim AU TechPod. Heute sprechen Manuel und Michaela über Enterprise AI. Von Chancen und Risiken über Big Data bis hin zu konkreten AI-Workloads im Unternehmen. Außerdem erfahren Sie, wie die AU als Integrationspartner Unternehmen von der Planung bis zum Betrieb begleitet. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserem TechPod Enterprise AI, die Zukunft jetzt. Mein Name ist Manuel Simon. Seines Zeichens bei der AU seit fast 10 Jahren als System Engineer, Schwerpunkt im Flexpod, aber vor allem in Richtung StorageGRID. Das ist eine Lösung im Object Storage Bereich und da bin ich bei uns Produktspezialist und ich habe an meiner Seite die...
Hallo, ich bin die Michaela Steinheber. Ich bin seit 5 Jahren bei AU und bin aktuell im Service Management für Managed Services zuständig. Ob das jetzt ein Managed Storage oder ein Managed Backup ist, das ist mein Fachgebiet.
Ja, und wir sind heute einfach zusammengekommen, um unseren Hausmesse-Vortrag, den wir hatten, einmal nochmal, ich sag mal, zu vertonen und möchten einfach euch mitnehmen, ein bisschen durch die Reise, durch die Galaxis, eben gerade mit dem Thema AI. Und wir haben uns damals einfach was Tolles überlegt, nämlich mit dem Hintergrund, ja, wie die AU eigentlich im Moment schon AI-Projekte umsetzt, was für Erfahrungswerte wir da drin haben und auch auf welche Risiken und Grenzen wir vielleicht gestoßen sind. Und wir dachten uns einfach vornherein, wenn wir schon das Thema Advanced Universe haben auf der Hausmesse, dann machen wir einfach weiter und gucken, was eigentlich das Raumschiff Enterprise so alles mit AI zu tun hat.
Manu, was für Themen habt ihr euch denn rausgesucht? Star Trek ist ja relativ groß, hat auch einige Komponenten, die mit KI arbeiten oder die zumindest für damalige Verhältnisse sehr modern waren. An was habt ihr denn so gedacht?
Ja, also die Recherche war echt, ja, manchmal lustig, sage ich mal, manchmal auch traurig, weil man hat man doch irgendwie immer so ein bisschen wieder Nostalgie-Effekte gehabt. Also ich habe auch immer gesagt, das ist irgendwie so das Feeling, man ist irgendwie früher von der Schule heimgekommen, Ranzen in die Ecken geschmissen, für Klotze angemacht und erstmal Raumschiff Enterprise lief, ne? Captain Kirk und seine Freunde. Und so wie man damals eben dann vom Rechner gehockt ist, beziehungsweise nicht vom Rechner, vom Fernseher gehockt ist und einfach Raumschiff Enterprise geguckt hat und ich sag mal, diese fasziniert war von der Technologie, so finde ich es jetzt auch viel faszinierender, jetzt nochmal mit der Brille, also wirklich so 30, 40 Jahre später, nochmal drauf zu gucken. Und was ich zum Beispiel so als erstes mehr oder weniger, was eigentlich sofort und immer gegenwärtig ist, ist zum Beispiel das sogenannte Personal Assistant Pad, also Pad, P-A-D-D, wird es abgekürzt. Das war dieses lustige Gerätchen, mit dem immer die ganze Crew rumgerannt ist. Die konnten damit telefonieren, die konnten damit irgendwelche technische Zeichnungen aufmachen etc. Und wenn man sich da echt noch mal die Bilder oder auch wenn man da einfach googelt mal danach, der sieht halt echt 1:1 aus wie heutzutage so ein typisches iPad, ne? Und man merkt schon allein vom Namen her, ne, Pad und iPad, ne, da könnte auch man unken, ob man da nicht gegenseitig irgendwie sich so ein bisschen den Namen geklaut hat, aber das lassen wir einfach mal offen. Ne. Und da merkt man einfach schon, wie es mittlerweile diese damalige Fiction uns jetzt mehr oder weniger eingeholt hat. Ein anderes Thema, wo wir da zum Beispiel auch gehabt haben, ist, jeder kennt diese Szene da, wo Scotty in einen der Star Trek Filme in diese Computermaus reinspricht, ne, und ganz verzweifelt versucht mit dem Computer zu sprechen, um so ein legiertes Aluminium wiederherzustellen. Ja, heutzutage, also das ist ja eigentlich gar kein Problem mehr, sich mit Alexa oder mit den KI-Chatbots der heutigen Zeit zu unterhalten. Man kriegt da auch wirklich gute Outputs und das ist eigentlich schon fantastisch, sage ich jetzt mal, dass man eigentlich mittlerweile so mit der KI sprechen kann, mehr oder weniger, wie sich eigentlich damals so gerade die richtig die Raumschiff Enterprise-Entwickler sogar vorstellen konnte. Na, also auch damals war immer so ein bisschen hakelig die Kommunikation, aber das ist ja mittlerweile echt fantastisch, wie das auch funktioniert. Also abgesehen von Navigationssystemen im Auto, genau.
Ja, heute ist es ja eher schwierig, die Technik dazu zu bringen, nicht mehr mit dir zu sprechen. Ganz im Gegenteil tatsächlich.
Das ist eigentlich eine hervorragende Überleitung, wenn ich gerade zu dem Thema... Ja, mit Gefahren oder auch Grenzen, die eigentlich diese Technik haben. Das heißt, nicht nur versteht sie mich vielleicht falsch, die Technik, sondern was ich so interessant fand, da war, wir haben uns damals so ein bisschen den Use Case im Raumschiff Enterprise angeguckt, das Beamen. Weißt du, was das Beamen macht beim Raumschiff Enterprise?
Also es bringt mich von einem Ort an einen anderen. Ich glaube, ich werde währenddessen entmaterialisiert, was etwas gruselig klingt.
Durchaus, genau. Und wir haben uns so überlegt, oder auch, ich sag mal, ausgerechnet, könnte man es vielleicht sogar sagen, ne? Wie viel Daten ich eigentlich da drauf generiere, wenn ich mich eigentlich einmal komplett zerlegen lassen würde und wenn ich mich wieder irgendwo zusammensetzen lassen würde. Und da wird auch so ein bisschen klar, warum ich auch noch nicht, ich sag mal, alles, was in Raumschiff Enterprise da war, auch tatsächlich schon eine Realität finde. Das wäre jetzt, ich glaube, relativ trocken, wenn ich diese komplette Rechnung wieder hernehme. Aber die Folien gibt es ja durchaus bei uns zum Download auf au.de, also klickt gerne rein und lad sie runter. Ich glaube, da ist unsere Rechnung eigentlich ganz gut drauf. Ich sag mal, ich fasse nur mal ganz grob zusammen. Wir haben in unserem Körper 10 hoch 28 Atome ungefähr, also von so einem Durchschnittsmensch ausgegangen. Wir brauchen pro Atom natürlich irgendwelche Raumkoordinaten, also x, y, z. Wir haben irgendwie auch so eine Geschwindigkeit, also so ein Atom steht ja auch nicht rum und wartet auf irgendwas, sondern es bewegt sich ja. Ne? Das heißt, das muss ich noch aufnehmen.
Und damit weiß ich eigentlich erstmal, wie groß ist der Mensch und wo ist er gerade. Ich habe ihn aber noch nicht gebeamt, oder?
So sieht's aus, genau. Ne? Das heißt, da muss ich auch noch, und vor allem, wenn ich jetzt die Daten habe, da muss ich mir auch überlegen, wie genau möchte ich das denn überhaupt haben? Das heißt, habe ich noch so eine Unschärfe drin, weil ich sag mal, wäre ja auch irgendwie blöd, wenn ich dann die Atome nicht so genau abspeichere, sondern da noch so ein bisschen Unschärfe drin habe, etc. Ne? Das heißt, ich müsste auch dann gucken, wie der Radius ist, in dem sich quasi so ein Atom bewegt. Ne? Ich sag mal, am Ende vom Tag, ne, kommt man so ungefähr auf ja, ein Quetterbyte. Ne? Jetzt wird jeder wissen, wie groß ungefähr ein Quetterbyte ist. Ne? Und dieses Quetterbyte haben wir eigentlich so strukturiert, dass das, also um da einfach so ein Gefühl zu bekommen, wir haben im Moment im weltweiten Datenaufkommen 181 Zettabyte, wenn man so ein bisschen im Internet glauben wird. Und ein Quetterbyte wird 1 Milliarde mal 181 Zettabyte. Also sprich, ich müsste noch 1 Milliarde mal mehr Daten generieren, um einen Menschen einmal zu zerlegen und abzuspeichern zu können. Davon, sage ich mal, noch nicht geredet, wie schon die Mille vorhin gemeint hat. Ja, man zerlegt denn ein Mensch einmal. Ne? Also faktisch ist er erstmal tot und dann setze ich ihn wieder zusammen. Wie auch solche religiösen Komponenten, sage ich mal, oder wie eine Seele oder sowas funktioniert. Ne? Das sei mal nach dahingestellt, ob das überhaupt hinterher so wieder klappt, sage ich mal, mit dem Zusammenbauen. Aber rein vom Atomschema her, sage ich mal, wäre das schon eine ganze Menge an Daten.
Genau. Wir können es jetzt also datenmäßig noch gar nicht abbilden. Und wären noch ein paar Jahre davon weg, gibt es dann irgendwas anderes aus der Star Trek-Welt, was wir theoretisch schon könnten?
Na, das Coole ist ja, die Idee könnte man ja auch sagen, wenn ich ja so viel Daten bräuchte, ich könnte ja vielleicht jetzt, wenn ich weiß, wie so eine AI arbeitet, vielleicht ja auch nur jedes milliardste Objekt abspeichern und den Rest mir quasi von der AI wieder zusammensetzen lassen. Ne? Das heißt, das könnte man durchaus überlegen. Das Problem dabei wäre natürlich, die AI würde sich ja denken, also ich glaube, es macht durchaus Sinn, diesen Mensch vielleicht sogar ein bisschen zu optimieren. Ne?
Noch eine dritte Hand, ein viertes Bein.
Wäre doch alles eigentlich ganz praktisch, ne? Und ich sag mal, das kann ja immer noch konform sein, dass ich nur jedes milliardste Objekt habe, genau. Das heißt, auch da muss man sagen, einfach gucken, ist das vielleicht nicht ein Thema, wo ich vielleicht nicht der AI überlasse, ne? Bleibe ich da lieber auf meinen Daten, die ich tatsächlich abgespeichert habe? Und ich denke auch, ja, wir werden da noch 2-3 Jährchen warten müssen, bis wir tatsächlich den ersten Menschen beamen können, genau.
Also wenn ich bedenke, wie oft ich mich persönlich mit KI eher streite, als sofort richtige Antworten bekomme, würde ich das lieber umgehen.
Vor allem, es ist dann auch schon zu spät nach dem Beamen, genau, wenn die dritte Hand da ist. Genau. Ja, ein anderes Thema, wo wir eigentlich auch drüber gefallen sind bei unserer Recherche, war gerade so im Raumschiff Enterprise-Umfeld und Thema KI, also Man kennt es auch immer wieder aus den Szenen, man hat sich aber auch damals, also ich habe mir da als Kind nie Gedanken drum gemacht, wenn unser Captain Picard den Computer gefragt hat, hey, lokalisier mir doch mal bitte den Lieutenant Commander Data, ne? Dann hat halt der Computer ganz breitwillig gesagt, ja klar, der ist im Maschinenraum, ne? Der ist jetzt gerade im Holodeck oder so. Ne? Also sprich, es wurde immer eigentlich auch klar kommuniziert, wo die jeweilige Person ist. Aber und zufälligerweise war diese Person auch nie irgendwo in einem Quartier bei einem anderen Crewmember oder irgendwie auf Toilette oder so. Ne? Also das Thema gerade so Privatsphäre, Handlung und sowas, ne? Da sieht man schon, also da waren die Macher von Raumschiff Enterprise sehr großzügig und haben das einfach wegignoriert.
Also das klingt schon auch so, als könnte ich das missbrauchen, auch im Sinne von so einer Sicherheitsüberwachung, wo ich dann auf einmal Sachen erfahre, die ich persönlich nicht wissen sollte, die KI mir aber mitteilt, denn sie hat eine Anfrage bekommen, sie antwortet.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, dieser Aspekt, was eine KI jetzt darf oder was nicht darf, ich sag mal, das geht ja auch immer wieder durch die Medien durch. Ich glaube, da könnte man sich auch tatsächlich tagelang so mehr oder weniger halten. Und vor allem, wenn man sich überlegt, inwiefern die KI in der Raumschiff Enterprise tatsächlich Einsatz hat, also wie breit gefächert aus diese Anwendungsfälle sind. Also ich habe gerade eben ja nur mal diesen Bordcomputer mal kurz erwähnt, ne? Aber wenn man dann mal gucken, es gab die eine oder andere Szene, wo quasi der Bordcomputer auch direkt informiert, wir haben unautorisiertes Eindringen auf Deck 37 gehabt. Ne? Mhm. Woher weiß er das? Ja, ganz einfach. Er guckt tatsächlich Facial Recognition quasi. Ne? Also er guckt wirklich, hey, gehört dieser Crewmember zu uns? Ja. Oder er kann auch, so nennt man einfach diese Workloads mittlerweile, ne, mit einfacher Analyse von Verhaltensweisen, ne, kann er quasi aussehen, oh, diese Person hat vielleicht feindliche Absicht. Ne? Oder, also gerade im Thema Sicherheitsüberwachung, ne, findet da KI eigentlich schon immer viel Einsatz. Und wo es quasi auch immer wieder auftritt, ist in irgendwelchen virtuellen Assistenzen, also wie schon gerade eben bei mir gesagt, der Bordcomputer, ne? Oder ich sag mal, die meistgehasste Serie mit Voyager, ne, wo dann wirklich auch der Schiffsdoktor wirklich auch ein Hologramm ist, mehr oder weniger, wo dann letztendlich auch die Leute behandelt etc. Ne? Das ist natürlich schon die nächste Generation, sag ich mal, von Chatbots oder Conversational AI, wie wir es jetzt eigentlich mehr oder weniger haben. Genau. Ich habe auch immer so ein bisschen das Beispiel genannt, gerade in Richtung, ja, wenn die Raumschiff Enterprise angegriffen wird und es ist irgendwie ein Hüllenbruch, ne, dann kommt auch immer, Lebenserhaltungssysteme bei 30%. Ja, was passiert da im Hintergrund? Das Schiff macht automatisch quasi einen Switch von Ressourcen und priorisiert quasi auch Ressourcen um, entweder auf den Maschinenraum oder eben in die Lebenserhaltungssysteme. Ne? Das heißt, so wie wir quasi mittlerweile Produktionsströme in der Produktion, im produzierenden Gewerbe tatsächlich AI-mäßig steuern können, so hat es quasi auch schon vor 30, 40 Jahren mehr oder weniger indirekt das Raumschiff Enterprise gemacht, wenn halt eben da gerade eben ein Problem war, genau. Und wenn wir jetzt gerade gucken, sagen wir so als letztes Einsatzfeld, die große Aufgabe von Raumschiff Enterprise war tatsächlich, den Weltraum zu erforschen. Ne? Das heißt, was mache ich beim Erforschen? Ich hole dementsprechend sehr viele Daten, ne? Also Thema Data Mining. Und hinterher muss ich sie ja eben auch auswerten, das heißt Richtung Big Data Analytics zu gehen. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich schon, ohne es die Begriffe, ich sag mal, wirklich so damals schon gekannt zu haben, immer noch Einsatzzwecke gehabt, eben gerade für diese Themen und für diese Anwendungszwecke von KI.
Das heißt, gerade für den wissenschaftlichen Bereich hat Star Trek da auch relativ gute Voraussagen gemacht, was möglich sein könnte.
Ich würde schon sagen, dass das da durchaus die Fiction mittlerweile da Realität ist. Und wenn ich so rumgucke, sage ich mal, gerade was unsere Kunden auch tatsächlich machen mit den Daten, ist das durchaus ein Feld, wo ich auch immer wieder in Berührung komme, eben gerade auch durch meine Aufgabe, sage ich mal, als Storage-Grid-Spezialist bei uns, komme ich zum Beispiel auch immer wieder in die Diskussion rein, ja, wir brauchen eben eine Data Lake. Ne? Und dann habe ich auch schon das ein oder andere Mal eben gerade so, ja, ich sag mal, das Thema gehabt, ja, brauche ich jetzt, also ich habe ja schon irgendwie ein Bunch of Data irgendwo, was machen wir da damit? Und dann heißt es halt so neudeutsch, ja, das müssen wir jetzt in Data Lake reinlegen. Und was ich halt eben ganz gerne sage ist, ja, wir müssen erstmal unterscheiden, was eigentlich ein Data Warehouse ist. Das kennt man so ein bisschen aus der Historie raus, also gerade in der Industrie hat eigentlich jeder irgendwo ein Data Warehouse, wie wir auch, sage ich mal. Aber was ist jetzt eigentlich dann Data Lake? Ne? Und das Data Lake, das unterscheidet sich insofern, ich habe im Data Warehouse eigentlich wirklich Daten, mit denen ich auch in Geschäftsprozessen arbeite, die schon aufbereitet sind, wo ich weiß über die Qualität der Daten, die da drin sind. Und das Data Lake, das ich quasi da drin habe, da sind einfach die Daten im Rohformat drin. Da schreibe ich quasi alles so rein, wie ich es mehr oder weniger habe, auch egal in welchem Format. Also ob das jetzt Bilder sind, ob das Textdateien sind, ob das irgendwelche Geschäftsprozesse sind etc. Das heißt, ich lege das eigentlich mehr oder weniger rein. Und das sind wiederum die Basis, um hinterher wieder AI zu trainieren. Das heißt, dieses Data Lake ist eigentlich da und als Ausgangspunkt mehr oder weniger, um eben auch, ja, ich sag mal, eine KI letztendlich auch zu trainieren für seine ganzen Punkte.
Ich könnte, wenn ich den Data Lake jetzt mit Falschdaten fütter, aber auch, sag ich mal, falsche Ergebnisse provozieren. Das wäre also ein Angriffspunkt für mich, oder?
Auf jeden Fall. Ne? Also ich habe auch, also so ein Data Lake ist durchaus ein Honeypot, ne? Also kann man schon so sagen, für Hacker. Und das ist durchaus ein Angriffsszenario, das muss man sich auch mal vorstellen. Wir schwätzen jetzt schon seit Jahren darüber, Ransomware-Angriffe, Verlust von Daten, Veruntreuung von Daten, ne? Das ist natürlich, das kennt jeder. Ja, was passiert aber, wenn so ein Hacker Daten hinzufügt zu dem Data Lake, wo da drauf rausläuft, dass auf einmal von der Sicherheitssoftware erkannt wird, dass wenn eine unbefugte Person allerdings ein rotes Stirnband aufhat, die sehr wohl auf einmal befugt ist, und ein Hacker weiß das und kann sich auf einmal dadurch Zutritt verschaffen zu einem Haus, weil er halt auf einmal ein rotes Stirnband hat. Ne? Das heißt, dann ist die KI schon vorher trainiert worden, da hat sich quasi eine Backdoor gemacht und kann sie dementsprechend, wenn das nachher produktiv ist, auch tatsächlich ausnutzen. Ne? Solche Angriffsszenarien gab es schon oder gibt es schon. Es gibt auch schon Fälle, wo tatsächlich dann publik geworden sind, wo eine Backdoor implementiert worden ist durch eben falsche Trainingsdaten. Und deswegen sollte man auch gerade diese Data Lakes schützen. Ne? Eben, wie gesagt, dass die KI richtig trainiert wird oder auch, dass man, ja, ich sag mal, auch keine Reputationsschäden benutzt. Und zu guter Letzt aber natürlich auch, man muss sich überlegen, auch wieder, wenn mal falsche Daten drin sind, wie kriege ich die auch wieder raus aus so einer KI? Ne? Also, das heißt, ich habe da irgendwie ja, festgestellt, die KI, wo ich trainiere, die kommt zum falschen Ergebnis. Da muss ich auch irgendwann mal wieder ins Review gehen. Trainiere ich auch tatsächlich eben für den falschen Daten.
Manu, hast du denn ein Beispiel im Star Trek-Universum, wo man einen größeren Data Lake verwendet oder wo man das vielleicht auch mal ein bisschen eher nachvollziehen kann, was man denn daraus eigentlich machen kann?
Ja, wir haben uns damals tatsächlich das Holodeck angeguckt und haben uns überlegt, wenn heute ein Kunde zu uns kommen würde und sagen, hey Manu, ich hätte richtig Bock, so ein Holodeck daheim nachzubauen, dann haben wir uns überlegt, da gucken wir doch einfach mal, was wir aus dem AU-Universum so für Hardware zusammenschustern können. Hört sich jetzt unprofessionell an, aber was für eine Hardware wir bereitstellen können, um so ein Holodeck-Anforderung mehr oder weniger zu machen. Kurze Allrounder, ich sag mal, nicht jeder ist vielleicht ganz so tief drin im Star Trek-Universum. Ein Holodeck ist letztendlich ein Raum bei Raumschiff Enterprise, wo ich reingehe und ich sehe wirklich so eine realistische 3D-Darstellung von irgendwelchen Szenen, sage ich jetzt mal. Ich kann quasi mit dem Computer sagen, hey, gib mir doch mal die Szene Mittlerer Westen, Saloon wieder und lauf da rein und dann habe ich auch dementsprechend die Kleidung an von so einem Cowboy, kann mich an die Bar hinstellen, einen Whisky trinken, ne? Im Hintergrund dann irgendwie Pianomusik etc., ne? Und das sieht man eigentlich auch immer wieder in den Filmen, dass das quasi benutzt wird. Genau.
Also so ein bisschen wie heute Spiele mit VR-Brille, aber noch besser und größer.
Und vor allem richtig im Sandbox-System, genau. Also das kommt jetzt auch immer wieder in den Medien. Ich glaube, der eine oder andere AI, ich sag mal Firma, macht gerade mit Werbung, dass sie quasi virtuellen Welten entstehen lassen können. Meistens existieren die nur ein paar Sekunden. Dann fallen sie in sich zusammen, weil quasi die KI sich selbst Fehler generiert und dann quasi die virtuelle Welt zusammengeht. Aber ich denke, das ist schon so ein Ziel, womit sich die KI-Hersteller in Zukunft quasi brüsten wollen, wie stark und wie flexibel so eine virtuelle Welt aufgebaut werden kann von einer KI in Echtzeit, mehr oder weniger. Also das sieht man schon, das ist für die durchaus ein Benchmark. Und ich bin echt mal gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube, das wird mega interessant einfach noch. Genau.
Mal angenommen, ich würde jetzt anfangen, so eine KI-Umgebung oder auch eine Holodeck-Umgebung zu bauen. Was brauche ich denn alles oder womit fange ich überhaupt an?
Das ist eine sehr gute Frage und war ursprünglich auch mal tatsächlich der Gedanke dieses Vortrags. Wie komme ich von einer Anforderung auf eine Infrastruktur-Hardware. Das heißt, wie size ich, wenn ich eine Anforderung habe auf KI, eine Infrastruktur? Tatsächlich habe ich dann, während ich diesen Vortrag gemacht habe, gemerkt, wenn ich im Sinne der Anforderungen, ich sag mal nur eine Vokabel in meiner Anforderung ändere, dann kann es sein, dass ich komplett woanders hinten rauskomme. Das heißt, diese Anforderungen an die Hardware mittels oder für den AI-Workload sind so extrem unterschiedlich, dass das sehr schwer ist, an Beispielen voranzumachen. Daher haben wir quasi jetzt gesagt, hey, wir gehen mal ran das Thema Holodeck ran, wir nehmen uns quasi einen dicken Klopper und überlegen einfach mal, was das Training von so einem Holodeck ungefähr wäre, ne, an KI-Hardware. Also es geht jetzt nicht um das Anwenden, sondern tatsächlich, wie müsste ich eine KI trainieren, dass die das theoretisch umsetzen könnte, was ich denn vorhabe. Ne? Mhm. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben Stunden und Tage verbracht, uns mit allen Chatbots der Welt quasi auseinander zu diskutieren. Ne? Aber Scherz beiseite, es gibt auch ein Pamphlet, das haben quasi, ich sag mal, Trackies entwickelt, das ist ein Fanprojekt gewesen. Ich meine aber auch schon in den 90er Jahren, das ist wirklich so eine dicke Fibel, die hat man auch da zu der Hausmesse. Die hat man auch mal drin rumgucken können, wo wirklich so die, ich weiß aber gar nicht mal 100%, wie es heißt, wie die Technik der Raumschiff Enterprise quasi aufgebaut war. Und da kann man wirklich auch nachlesen oder, ja, ich sag mal, auch wirklich die Gedanken da dazu. Die haben auch selber Maßeinheiten empfunden und sowas. Also das ist schon durchaus interessant. Das heißt, wir haben das so ein bisschen gegenübergelegt, KI gefüttert mit den heutigen Technologien etc. und sind dann eigentlich so ein bisschen beim Sizing rausgekommen. Das heißt, um so ein Holodeck heute einfach mal zu trainieren, brauche ich auf jeden Fall ein paar GPUs, ne? Das heißt, wir haben da jetzt einfach mal so 8 von diesen NVIDIA DDX B200 in den Raum geworfen. Ich sag mal, dazu brauche ich schon ein kleines Atomkraftwerk, um die quasi zu betreiben. Ne? Ich habe mehr oder weniger natürlich eine kleine NetApp dastehen. Ne? Mit den DDXen kriege ich so roundabout 320 Petaflops hin. Und ich habe quasi einen relativ schnellen Storage mit einer A90, wo so 500 Terabyte NVMe Storage drin sind.
Also auch wieder schneller Storage, okay.
Genau. Dann komme ich jetzt quasi zum Thema Data Lake. Ne? Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, warum ich gesagt habe, je nachdem, was die Anforderung ist, komme ich da relativ schnell in Sizing-Themen rein. Das heißt, habe ich ein Holodeck, wo ich quasi alles abdecken möchte, weil ich möchte ja relativ frei sein, was mein Mensch quasi sagt zu mir, was er generiert haben möchte. Ne? Das heißt, ich muss einfach mal ein Data Lake anlegen mit allen Möglichkeiten, mehr oder weniger. Theoretisch sogar alle Filme, die es gibt auf der Welt, weil ich könnte mich auch in jeden Film rein teleportieren etc. Das heißt, irgendwie ja, könnte man auch sagen, ich brauche die 180 Zettabyte von vorhin, wo erwähnt worden sind. Ne? Wir haben einfach mal gesagt, okay, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir gehen mal nur von einem Exabyte Data Lake aus. Dieses Exabyte Data Lake, das würde ich im Moment mit nur 1700 Storage-Ritter-Blindes hinkriegen. Das sind in dem Fall, ich würde es auch einfach sagen, weil ich brauche da schon auch ein bisschen Durchsatz in der Größe. Das sind dann bei uns dann diese SG6112-Blindes. Die gibt es auch hübsch mit 60 Terabyte. Das heißt, diese 1700 Stück teile ich auf meine Racks. Die haben 42 HEs. Das heißt, ich habe so, ja, ein paar Schränke sind es dann schon voll, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Ne? Aber ich kriege das vielleicht noch so in einem Rechenzentrum, könnte es ja noch unterbringen, wenn ich das halt so anmiete, so ein FR4 oder so vom Equinix, genau. Und wenn ich natürlich die ganzen Appliances habe, dann muss ich mir auch überlegen, das muss ich irgendwie noch verbinden. Ne? Das heißt, ich habe dann irgendwie zu diesen 60 Racks, die ich da benutze, dann dementsprechend noch eine Switch-Hardware drin. Diese Switch-Hardware sollte dementsprechend auch ein bisschen Bums haben. Das heißt, da gibt es auch so nette Nexus-Switche mit so 800 Gig Durchsatz. Die haben auch ein paar Ports einfach drauf. 64 Stück, das heißt, da kriege ich auch die ganzen Appliances angeschlossen. Das heißt, so roundabout neben den 8 DDX, eine A90, 1700 Storage-Ritter-Appliances, habe ich nochmal 60 von diesen Nexus-Switchen. Und dann kann ich mir eigentlich schon so ein cooles AE-Training quasi bauen für ein Holodeck. Ne? Also wäre eigentlich gar kein Problem.
Also es klingt erstmal relativ teuer. Ich muss es lange trainieren. Du meintest, ich brauche ein Atomkraftwerk, um es zu betreiben.
Ja.
Ja, all das für ein relativ vages Szenario, wo ich noch nicht genau weiß, was die Person, die im Holodeck drin ist, dann eigentlich machen will. Und ich, hatten die nicht auch noch sowas wie einen Replikator, der dann wirklich Gegenstände erscheinen lässt? Mit dem tue ich mir gerade auch noch schwer.
Und ich glaube, genau der Replikator wäre das, wo ich glaube, ich, wo es sehr sinnvoll wäre, zuerst zu entwickeln. Weil wenn ich mal was habe, wo mir die Geldscheine quasi entwickelt, dann glaube ich, kann ich das natürlich auch.
Okay, ich habe also auch einen Kostenfaktor. Gut, ja. Das heißt, ein beliebiges Holodeck zu bauen, ist ganz schön schwierig. Kann man das dann auch irgendwie kleiner bauen?
Auf jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen die Magic, sage ich mal, da draus. Wir als AU begleiten schon den einen oder anderen Kunden, der wirklich so eine komplette Umgebung im AI-Workload quasi von uns kriegt. Also wirklich von DDXen direkt von uns, wie gesagt. Wir haben ja wirklich Komplettumgebungen von Compute-Hardware, also wirklich einzelne Compute-Server, DDXen, die wir dastehen haben, Switcher, wo quasi den ganzen Traffic drüber geht, Storage-Grid-Systeme für Data Lakes und auch die AFF-Systeme dann letztendlich für uns Storage macht. Das heißt, wir haben ein fertiges Portfolio, wo, ich sag mal, rein die Hardware, die Infrastruktur bereitstellt und theoretisch dann auch natürlich noch die ganze Security außenrum, ne? Also das heißt, von uns kriegt ihr quasi auch wirklich von A bis Z alles.
Das klingt ja eigentlich ganz gut. Du Manu, du meintest vorhin, du wärst Spezialist gerade für Object Storage, für Storage Grid und weiteres. War ja jetzt auch ein Part, den wir brauchen fürs Holodeck. Kann ich da irgendwas falsch machen oder gibt es Sachen, auf die ich besonders achten muss?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ja, gerade für Leute, die quasi neu sind im Object Storage Feld, also alles, was irgendwie S3 spricht, sage ich mal, ist jetzt für mich gerade Object Storage. Mhm. Da muss man so ein bisschen mal erstmal reinkommen, auch in die ganzen Eigenschaften, sage ich mal, und Eigenheiten. Und den größten Fehler, was man eigentlich dabei machen kann, ist, ich sag mal, wirklich mit seiner, ich habe Netzwerkshare, SMB-Sicht quasi draufgehen, sondern es ist tatsächlich einfach eine eigene Art, Storage bereitzustellen. Und man muss auch so ein bisschen noch die Historie verstehen. Das heißt, S3, ja, es ist ein Webservice über HTTP. Und die etwas älteren Zuhörer unter uns, die werden dann irgendwie sagen, das hatte ich ja damals schon in den 90ern mit WebDAV. Ja, aber S3 ist quasi jetzt einfach eine Entwicklung, wo vor allem von Amazon aus kommt. Das heißt, Amazon ist da wirklich der Treiber dieser Schnittstelle und im Gegensatz zu irgendeinem RFC, der wirklich, ich sag mal, definiert ist, hat da einfach Amazon die Macht und entwickelt es dementsprechend weiter oder kündigt auch dementsprechend auch einfach Services ab. Und alle anderen, die quasi hinterher S3 entwickeln, richten sich da danach. Das heißt, zum einen ist es wichtig, erstmal zu verstehen, ich habe jetzt immer gesprochen, wir müssen die Daten schützen etc. Und das Erste, was man dann eigentlich feststellt, ist, es gibt gar keine ACLs. Das heißt, ich kann gar nicht meine Daten schützen auf Dateiebene, wer eigentlich darauf Zugriff hat etc. Ne? Sondern was ich eigentlich machen muss ist, das nennt sich dann eben nicht dateibasierte ACLs, sondern ich baue mir sogenannte Bucket Policies. Man kann sich auch schon vorstellen, warum das so ist. Wenn ich ein Data Lake habe über einen Exabyte, fange ich nicht an, jede einzelne Datei einzeln zu berechtigen, weil ich glaube, ja, das hat schon der eine oder andere mal gehabt, wenn er einen Rechtsklick gemacht hat und die Eigenschaften geändert hat von irgendwelchen Besitzern oder so, dann dauert es ein bisschen, sage ich mal, auf dem Netzwerk-Share. Ne? Das heißt, man geht das im Object-Storage schon von vornherein anders an. Man kann das quasi nur auf dem Container, in dem dann die Daten drin liegen, da kann man quasi Zugriffsrechte festmachen. Die kann man auch auf irgendwelche, ich will nicht sagen Unterordner, weil Unterordner gibt es nicht, sondern das sind dann einfach nur Keys, die mit Backslash getrennt sind. Da kann man dann schon auch relativ granular einarbeiten. Aber eigentlich braucht man das eigentlich nicht pro Objekt, ne, sondern macht das dann wirklich obendrauf auf die Bucket Policy.
Okay, also ich habe Möglichkeiten, Zugriffssicherheiten zu erstellen, aber nicht über ACLs, wie man es sonst gewohnt ist. Okay, muss ich noch auf was achten?
Tatsächlich ist diese physikalische Redundanz immer ein Thema. Ne? Das heißt, der Object Storage ist extrem davon eben, lebt extrem davon, dass ich eigentlich eine physikalische Redundanz habe mit dem Hintergrund, ich kann im klassischen Sinne normalerweise kein Backup machen. Das heißt, ich habe nicht irgendwie eine NDMP-Schnittstelle, ich habe nicht irgendwie eine Art Snapshots oder so. Ne? Spoiler-Alarm, vielleicht müssen wir in 3 Monaten diesen Podcast an der Stelle neu aufnehmen, weil eventuell hat er auch NetApp was im Portfolio, aber dazu dann vielleicht später mehr. Nichtsdestotrotz, ich habe grundsätzlich erstmal kein Backup. und ich erreiche quasi die Sicherheit der Objekte eigentlich durch eine physikalische Redundanz. Das heißt, wie damals Raumschiff Enterprise seine Untertassensektion abtrennen konnte und somit Teile des Bordcomputers gesichert hat, so muss ich quasi gucken, habe ich eine zweite Georedundanz, eine Site, wo ich mein Objekt hinspeichere? Oder was mir auch immer fällt, ist das Thema Erasure Coding. Erasure Coding, ich sag mal einfach erklärt, ist eine Art Software Raid auf Objektebene. Das heißt, ich zerstückel mir mein Objekt und teile dann quasi verschiedene Fragmente auf, sodass, wenn mir ein Fragment verloren geht, ich das rein rechnerisch wiederherstellen kann. Genau. Also mathematisch wiederherstellen kann. Genau.
Oh, das klingt aber auch so. Wir hatten es ja vorhin davon, dass, wenn ich die KI mit falschen Daten trainiert habe, dass es relativ schwierig ist, das zurückzubekommen. Meine erste Idee wäre jetzt gewesen, okay, dann gehe ich halt backup-mäßig weiter zurück im Storage-Grid-Verlauf. Du sagst gerade, ich habe kein Backup, ich habe eben mehr Instanzen. Genau. Ich verstehe die Schwierigkeit.
Genau. Und vor allem beim Backup, was oft verwechselt wird, ist das Thema Versionierung mit Backup. Mhm. Das heißt, ich kann auf einem S3 die sogenannte Versionierung anschalten. Was dann quasi dieser S3-Speicher macht, ist, er überschreibt ein Objekt nicht im Sinne von, ja, ich lösche das alte weg und nur das neue zählt. Also ich kann quasi zu jeder Zeit so ein Objekt auch immer überschreiben, sondern behält mir quasi Versionen voraus. Das heißt, ich habe ein Objekt drin, schreibe mit demselben Key dasselbe Objekt nochmal und dann sagt er quasi, hey, mein letztes geschriebenes Objekt hat die Version 0, das davor hat die Version 1, das davor hat die Version 2, so ungefähr. Ne? Und dann kann ich wirklich auch mit der Applikation sagen, ah, ich möchte jetzt aber das Objekt von der damaligen Version 2 haben und kann dann wirklich auch gezielt dieses Objekt wiederherstellen. Ne? Das ist insofern eben kein Backup, sage ich mal, weil ich eben auch Versionen gezielt löschen kann. Das heißt, ich kann sagen, hey, ich lösche mir bitte Version 2 raus. Und jetzt könnt ihr euch das auch vorstellen, ich habe da irgendwie, ich sag mal, einen Bereich, wo irgendwie hunderte von Dateien drin liegen und vielleicht auch 2, 3 Applikationen drauf zugreifen oder unständige User. Ich kann unmöglich dann sagen, welchen Zustand hatte denn dieses Art von Dateibereich oder Objektbereich vorgestern Mittag um 12. Weil das tatsächlich immer nur pro Objekt und pro geschriebenes Objekt quasi zählt. Das heißt, ich kann das nicht insofern auswerten, so nach dem Motto, gib mir mal alle Versionen zurück, die und denen, die im Zeitpunkt waren, so wie wir es gewohnt sind mit irgendwelchen Vorgängerversionen. Genau. Auf diese Versionierung greift nichtsdestotrotz ein anderes Feature, das sogenannte Object-Lock-Feature. Und jetzt werden wieder ein paar Leute ein bisschen hellhörig. Das heißt, wenn ich wirklich im Storage, im Object-Storage-Umfeld möchte, dass Objekte gelockt sind für eine gewisse Zeit, also ich wirklich einen Wurmspeicher draus machen möchte, dann ist das quasi mein Feature Object Lock. Das heißt, was da eigentlich letztendlich nur passiert ist, diese Versionen bekommen einen Schutz vor Löschen, bevor ein bestimmtes Datum da ist. Somit habe ich dann einen Schutz vor Löschen. Jetzt kommt nur das Aber, wer räumt mir hinterher die Versionen auf? Das heißt, ich muss ja trotzdem irgendeine Applikation haben, die sich bewusst ist, da gibt es ein Objekt, ich muss dieses Objekt nach 30 Tagen wieder löschen und das muss dann quasi die Applikation machen. Sonst habe ich für immer und ewig alle Objekte drauf. Das heißt, im Worst Case auch schon so ein Kunde gegangen, Object Lock aktiviert, hat einen AirSync-Job auf S3 gemacht und hat jede Nacht die 10 Terabyte hochgeladen von sich lokal, hat quasi immer wieder das Gleiche quasi überschrieben und sich mal irgendwann gewundert nach irgendwie paar Tagen, irgendwie belege ich mittlerweile 500 Terabyte an Platz. Woher kommt das so ungefähr? Und im Endeffekt war es so, er hat halt immer wieder dieselben Dateien überschrieben, hat einen Log drauf gemacht von 30 Jahren. Das heißt, es liegen 30 Jahre 500 Terabyte quasi rum, weil sie eben hübsch gelockt sind. Genau, weil er, was hätte er machen müssen? Er hat vorher MD5-Checks machen müssen mit seinem Tool, hätte gucken müssen, na, gibt es hier Datei schon und nicht einfach nur blind überladen. Das heißt, es ist sehr wichtig, wenn man mit diesen Features arbeitet, welche Applikation man im Einsatz hat. Normalerweise ist die Applikation nicht der Mensch, sondern eben halt jemand, wo die Applikation entwickelt hat, wo auch weiß, wie die Features funktionieren und an dem Trichen dort arbeitet. Genau. Das heißt, gerade so ein Thema, ein Backup-Produkt wie Veeam, wie Commvault oder sowas, die können damit sehr gut umgehen. Da ist das quasi Daily Business und dementsprechend auch die Empfehlung, die tatsächlich auch zu verwenden.
So, wir haben jetzt also über einiges geredet. nochmal zusammenfassend, um dieses Holodeck zu bauen, ich brauche zum Beispiel Storage, ich brauche einen Data Lake, ich brauche Netzwerk. Das sind ja eigentlich alles Sachen, die wir bei AU können.
Auf jeden Fall. Und nicht nur das, wir können euch von vornherein quasi auch beraten. Also sprich, wenn einfach schon nur die Idee da ist, mit AI rumzuspielen etc. Ne, da haben wir bei uns tatsächlich Experten da, die euch da gerne unterstützen, die euch auch wirklich komplett auf den Weg, auf die Reise mit euch gehen. Also wirklich von der Idee über die Planung, über die Umsetzung und Mille, dein Fachgebiet, auch hinterher tatsächlich den Betrieb. Ne? Das heißt auch hier, die meisten Produkte, wo wir eben dann eben auch bei euch verbauen, die unterstützen wir tatsächlich auch hinterher im Betrieb. Und da ist einfach so, ist die Kernaussage, sage ich jetzt mal, ja, wir unterstützen euch da einfach und kommt auf uns zu.
Dann, Manu, vielen lieben Dank, dass du da nochmal ein bisschen tiefer mit mir in den Deep Space der Möglichkeiten der KI im Vergleich mit Star Trek reingedriftet bist. Vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Hast du noch irgendwas, was wir als letztes bedenken sollten?
Ich würde sagen, ja, ich hoffe, die meisten von euch sehe ich einfach auf der nächsten Hausmesse. Und guckt euch auch gerne nochmal, wie gesagt, auch bei uns auf der Homepage die Folien an. Da ist sicherlich das ein oder andere Easter Egg noch drin versteckt, sage ich jetzt mal, auf das wir nicht eingegangen sind.
Es gibt auf jeden Fall mehr zu gucken.
Und dir danke ich auch für die Unterstützung und ja, man sieht sich.
Bis zum nächsten TechPod.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten wertvolle Impulse für Ihre AI-Projekte mitnehmen. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Feedback, schreiben Sie uns gerne an podcast@au.de. Bis zum nächsten Mal.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.